heute bei «Apropos». Ein Herz wechselt den Körper.
Wird das Herz wieder aufhören zu schlagen und wir halten es an, dann nehmen wir es raus. Während das, was wir vorbereitet haben, entfernen, das heißt diese Klemme entfernen.
Bettina Gredig braucht ein neues Herz. Sie wartet schon länger auf ein Spenderorgan. Dann kommt der Anruf, es gibt ein Herz, das passt. Aber das ist in Schweden, Stunden von Zürich entfernt.
Vielen Dank für den angenehmen Flug.
Ja, gerne doch, gerne doch.
We drive with this car to the hospital directly. Okay, mal pack in die Mitte stellen,
ja, oder?
Jetzt zählt jede Minute.
In 2,5 Stunden sind wir bei euch im Saal.
Die freie Wissenschaftsjournalistin Amanda Arroyo hat für den Tagi, Berner Zeitung und Basler Zeitung als erste Journalistin beim Transport von einem Spenderherz dabei sein. Entstanden ist eine Videoabschlussarbeit bei Studio 1. Man kann die auch bei uns auf der Webseite und in der App schauen. Von ihren Eindrücken erzählt Amanda Arroyo heute nochmal in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagi, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Amanda.
Hallo.
Amanda, für die Geschichte müssen wir etwa 8 Monate zurückgehen. Wir sind am frühen Morgen um 5:30 und das ist die Zeit, wo das Telefon läutet von der Bettina Gredig. Wer ist sie?
Die Bettina Gredig, die eigentlich anders heisst, ist eine zierlich schlanke Frau. Sie ist 56 Jahre alt und sie übernachtet gerade mit ihrem Ehemann im Meiersäß, eine Viertelstunde von daheim entfernt, wo der Anruf kommt.
Wer hat sie geweckt um die frühe Zeit?
Am Telefon ist ein Arzt vom Unispital Zürich. Er sagt, Frau Gredig, wir haben ein Herz für Sie, möchten Sie es annehmen?
Auf diesen Moment hat sie 13 Monate gewartet. Ein neues Herz, warum braucht sie das?
Die Bettina hat einen seltenen Gendefekt, der nicht einmal einen Namen hat. Darum hat sie ein schwaches Herz und im 2012 haben ihre Probleme angefangen. Seitdem sind ihre 2 Herzschrittmacher implantiert worden, sie hat fast einen Herzstillstand erlitten und sie hat 4 Hirnschläge überlebt. Etliche Male ist Bettina mit dem Krankenwagen oder am Heli notfallmäßig ins Spital transportiert worden. Nur dank der raschen Reaktion von ihrer Familie und der Regen hat sie keine Folgeschäden davongetragen. Ihr Herz ist so schwach geworden, dass ihre Ärzte sie am Schluss auf die Transplantationsliste gesetzt haben.
Und jetzt hat also Bettina Gredig den Mann am Telefon, der sagt, es gibt ein Herz für sie. Was macht sie jetzt?
Völlig überstürzt fährt Bettina mit ihrem Mann heim. Daheim angekommen wartet der Krankentransport schon vor ihrem Haus. Weil Bettina schwach ist, packt ihr Mann den Koffer. Am Telefon hat es geheißen, es bringe nichts, wenn ihr Mann im Spital wartet, während sie operiert wird. Also fährt sie ab und lässt ihn allein zurück.
Wir wechseln den Ort. Bei dir, Amanda, es ist der gleiche Morgen, läutet das Telefon kurze Zeit später. Wer ist bei dir dran?
Es ist eine Koordinatorin von Swiss Transplant. Sie sagt, Frau Arroyo, wir holen das Herz aus Schweden. Das Ärzte-Team startet am 10. vom USZ. Schaffen Sie das?
Was geht dir in dem Moment durch den Kopf?
Ja, mir geht ziemlich viel durch den Kopf. Zuerst bin ich ziemlich überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Aufgebot am Morgen kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Nacht losgeht, ist eigentlich viel grösser gewesen.
Und dann?
Mein zweiter Gedanke ist, oh nein, ausgerechnet heute. Ich hatte gerade eine ziemlich üble Augenentzündung. Am Vortag habe ich Antibiotika gekriegt und ich kann meine Augen nur mit Mühe öffnen. Weil ich aber schon 2-mal aufgeboten worden bin und wieder heimgeschickt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt mitfliegen kann, immer kleiner wird, sage ich zu und schicke der Koordinatorin eine Kopie von meinem Pass, damit sie mich definitiv für den Flug anmelden kann. Und dann kommt die Nervosität auf. Kriege ich das an? Habe ich in der Nervosität alle Kameraeinstellungen im Griff? Habe ich an alles gedacht? Wie werde ich auf die Operation reagieren? Es ist die erste Operation, die ich filmen werde. Und dann ist mir noch etwas weiteres durch den Kopf gegangen. Die Organisation der Kinder. Weil wir jeden Abend vorbesprochen haben, wie wir den folgenden Tag organisieren könnten, ist der Ablauf klar. Den Bub bringen wir am Morgen zu den Nachbarn, bevor er in den Kindergarten geht. Am Mittag holen meine Eltern ihn ab, die extra aus dem Bündnerland kommen. Für die Tochter ist an dem Tag sowieso Kita geplant. Wir haben beide darauf vorbereitet, dass es irgendwann einmal der Tag ist, wo ich weg bin und dass dann entweder Großeltern oder Papa bei ihnen ist.
Dass du das alles so gut organisiert hast, Amanda, und in so kurzer Zeit dann hast können reagieren, das hat ja damit zu tun, dass du auch ziemlich lange gewartet hast, nämlich auf die Geschichte, oder?
Ja, genau. Ich war dort schon 2 Monate auf Picke und bin schon 2 Mal aufgeboten worden, mitten in der Nacht, und dann wieder heimgeschickt. Ursprünglich habe ich ja für meine Abschlussarbeit eine Reportage machen müssen. Und ich hatte immer das mit den Organen im Hinterkopf gehabt, weil ich etwas Sinnvolles machen wollte, das auch ein bisschen unterbeleuchtet ist, wo man nicht so genau weiss, was dort passiert. Und so bin ich eigentlich auf das Thema gekommen. Dann habe ich einfach Swiss-Transplant angefragt. Und weil sie meinen Namen noch kennt haben, weil ich immer mal wieder irgendetwas über sie geschrieben habe, haben sie sofort Ja dazu gesagt.
Jetzt hast du also den Anruf von ihnen bekommen, zum dritten Mal. Du hast sozusagen dann alles sofort stehen und liegen lassen. Was passiert denn?
Ja, weil der Startpunkt das mal nicht Bern, sondern Zürich ist, muss ich das mal nicht alles stehen und liegen lassen. Ich wohne nur 20 Minuten vom USZ entfernt. Heute musste ich nicht subito quer durch die Halbschweiz fahren. Darum bleibt mir noch Zeit zum Kinder verteilen und ich komme rechtzeitig am USZ an.
Um ungefähr die gleiche Zeit wie du kommt auch Bettina Gredig im Spital an. Wie geht es für sie weiter?
Sie denkt dauernd, es geht gerade los, aber sie muss weiter warten. Wieso, erfährt sie nicht, aber sie fragt auch nicht nach. Dass ihr Herz zu Schweden kommt, erfährt sie erst nach der Operation.
Du weißt das schon, was erwartet dich jetzt währenddessen, während Bettina Gredig wartet?
Ich lerne den Herzchirurg Martin Oliver Schmiadi kennen. Es fliegen jeweils die Personen, die gerade Dienst haben, weil Martin an dem Tag eigentlich andere Operationen oder Termine gehabt hätte. Hätte er die kurzfristig seinen Kollegen müssen weiterreichen oder verschieben?
Wir haben ja also die Informationen schon vorher zugeschickt bekommen in der Nacht. Die Daten über den Empfänger, das hat man ja schon gesichtet. Und das wurde ja auch im gesamten Transplantationsteam diskutiert, ob der Kandidat geeignet ist und sich qualifiziert.
Dann stoßt der Kardiotechniker Tobias Aigner und Kardiotechnikerin Arne-Kathrin Bese dazu. Am Schluss trifft noch der Juris Romicki ein. Er ist Herzchirurg und arbeitet eigentlich im Stadtspital Triemli. Jetzt ist das Team komplett und sie packen zusammen.
Bevor wir aufbrechen, machen wir vor Abflug einen Materialcheck, um sicher zu sein, dass wirklich alles Equipment vorhanden ist. Und dann wäre das fertig zur Abfahrt. So, die üblichen Verdächtigen.
Grüß dich. Sie gleichen ihr Ziel miteinander ab.
Wir gehen ins Business Aviation Center rüber und wir gehen auf Schweden.
Und dann geht's los.
Du sitzt jetzt mit dem Ärzteteam, Ärztinnen-Team im Auto und du hast die Kamera dabei. Was wirst du eigentlich alles dürfen filmen?
Das ist eben genau das Problem. Kurz vor der Abfahrt habe ich noch mal ein Telefon von Swiss Transplant gekriegt. Die Koordinatorin sagt, Frau Arroyo, es gibt ein Problem. Wir haben mit dem Entnahmespital geredet, sie dürfen nicht filmen. Und das ist natürlich ziemlich doof, weil ich natürlich genau die Explantation filmen wollte. Und in dem Moment befürchte ich natürlich, dass es schon wieder heim muss. Mir war schon im Vorhinein bewusst, dass das Risiko besteht, dass ich den Spender nicht filmen darf. Und irgendwie ist das ja auch verständlich. Darum habe ich mir einen Plan B zurechtgelegt. Kurz vor dem Abschalten muss mir einfach über die Kamera erklären, wieso jetzt ein Loch folgt. Und aus diesem Grund frage ich die Koordinatorin, ob ich trotzdem mitfliegen darf.
Das heisst, die Entnahme vom Herz darfst du nicht filmen, alles andere aber schon. Unter anderem in dem Auto, wo ihr jetzt zum Flughafen fahrt. Wie muss man sich das vorstellen? Läuft das nachher ab wie bei einem normalen Abflug, zum Beispiel, wenn du oder ich in die Ferien fliegen?
Nein, die Wege im Business Terminal sind extrem kurz. Gerade nach dem Eingang ist schon die Sicherheitskontrolle. Dort müssen wir das ganze Gepäck durch den Scanner schleusen. Gerade dahinter ist eine Tür, die auf den Stellplatz führt. Dort wartet auch schon der Chat, und zwar ziemlich laut. Die Hilfstriebwerke laufen schon.
Genau, das geht alles ja nach.
Ein Gerät, das jetzt auch in das Flugzeug geladen wird, ist besonders wichtig. Um was geht's?
Das Gerät heisst Organ Care System, kurz OCS. Das ist ein tragbares Gerät, das das Herz warm, durchblutet und schlagend hält und mit Sauerstoff und Nährstoff versorgt. Das verbessert die Organfunktion und verlängert die Zeit, wo das Herz transplantierbar bleibt. Früher ist das Herz auf Eis transportiert worden und hat maximal 4 Stunden außerhalb vom Körper verbleiben. Heute bleibt das Herz mit dem OCS laut Studie bis zu 8 Stunden transplantierbar. Letztes hat das Team vom Inselspital sogar einen 12-stündigen Transport geschafft. Das Herz-OCS gibt es in der Schweiz noch nicht so lange. Es ist seit Ende 2021 im Einsatz, also ein bisschen mehr als 3 Jahre.
Bei dieser Herztransplantation, die du filmen darfst, spielt das jetzt also auch eine zentrale Rolle. Wie erlebst du die Stimmung auf dem Flug nach Schweden? Das Ärzteteam weiss ja schon, dass sie jetzt dann gerade werden, so ein Herz transportieren.
Ja, es ist eigentlich eine klassische Stimmung. Das Team muss sich allerdings noch ein bisschen an die Kamera gewöhnen. Sie fühlen sich eher unwohl davor. Wenn ich ungewöhnliche oder persönliche Fragen stelle, gibt es als erstes ein Verlegenheitslächeln als Antwort. Mit der Zeit gewöhnen sie sich an mich und nehmen mich immer mehr als Teil des Teams wahr.
Ihr habt ja auch noch Zeit, um jetzt über das Herz zu reden auf diesem Flug. Wie gelangt eigentlich ein schwedisches Herz zu einer Schweizer Patientin?
Also wenn im Land vom Organspender kein passender Empfänger ausfindig gemacht werden kann, bieten die Ärzte der verstorbenen Person das Organ europaweit auf der sogenannten Födus-Plattform an. Das ist so eine Web-Applikation. Dort drauf werden übrige Organe innerhalb Europa austauscht. Die Koordinationsstelle von Swiss Transplant ist rund um die Uhr verfügbar. Während andere Länder irgendwann Feierabend machen, überwacht Swiss Transplant auch in der Nacht die Aktivitäten auf dieser Plattform. Wenn ein Angebot kommt, gleichen sie die Daten mit der Transplantationsliste von Schweiz ab. Und mit der Bettina Gredig finden sie eine geeignete Empfängerin. Die Daten wie Gewicht, Größe und Blutgruppe passend, darum nehmen die Ärzte vom Unispital Zürich Kontakt mit dem Spital in Schweden auf. Wer als erstes zusagt, darf das Organ abholen.
Gerade wenn es so um den internationalen Organaustausch geht, steht immer wieder so die Frage im Raum, ob da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Wie hast du das erlebt?
Genau das wollte ich auch von Franz immer wissen. Er ist Direktor von Swiss Transplant und hat die letzten 3 Jahre Födus geleitet. Die Plattform, die ursprünglich aus einem EU-Förderprojekt stammt, ist so gebaut, dass nur die staatlichen Organisationen der Mitgliedsländer Angebote erfassen können. Das sind also die Swiss Transplants der anderen europäischen Länder. Zudem fließt bei diesen Organen kein Geld. Darum sei die Plattform auch ein Schutz vor illegalem Organhandel.
Was wissen die Ärzte über den Spender oder die Spenderin von dem Herz?
Der Martin Oliver Schmiadi erzählt mir anonymisiert noch mehr zur Todesursache und weitere Details wie Zeiten, Dauer, Ort, involvierte Personen, erfolgte Interventionen.
Beim Spender kam es zu einem Sauerstoffmangel, wo das Gehirn Schaden genommen hat, dass er jetzt einen sogenannten hypoxischen Hirnschaden hat und als Hirntod deklariert wurde und deswegen als Spender in Frage kommt.
Ich merke, er kennt die Krankenakte aus Schweden genau. Ich erfahre, wie sie in Schweden versucht haben, das Leben zu retten. Genaueres erzähle ich aber nicht, weil ich Patientendaten schützen muss. Das habe ich auch vorgängig unterschrieben.
Wir wissen also, dass die Ärzte einen hirntoten Mensch erwartet. Man wird ihm Organ entnehmen, unter anderem eben das Herz. Wie gehen die beiden Chirurgen mit dieser Situation um?
Das habe ich den Juris Romicki gefragt.
Es ist immer eine spezielle Situation, wenn man einen Spender in seinen letzten Sekunden begleiten darf. Das ist, lässt einem nie kalt. Meistens weiss man ein bisschen die Umstände, bis zu dem Tod gekommen ist. Und natürlich reflektiert man das selber auch.
Gleichzeitig dürfen sie das nicht zu nah an sich heranlassen, damit sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Nach meiner initialen Frage wandelt sich das Interviewsetting in ein Gespräch. Er sagt, dass es für ihn besonders schwierig ist, wenn es um Kinder geht. Er selber hat Kinder. In dem Fall in Schweden geht es jetzt aber nicht um ein Kind.
Als ihr in Schweden ankommt, es ist jetzt früh am Nachmittag, muss es wieder sehr schnell gehen. Was passiert jetzt?
Wir werden vom Krankenwagen direkt vor dem Jet abgeholt. Wir laden das Gepäck in den viel zu kleinen Kofferraum. Es passt nicht alles rein, darum muss das Team Koffer, Rucksack und Boxen auf die Knie nehmen. Zusammengequetscht zwischen dem Gepäck fahren wir los. Der Juri, der operieren wird, wird sichtlich fokussiert.
Ja, langsam kommt ein bisschen die Aufregung. Es geht jetzt ein bisschen der Ablauf der Operation noch mal im Kopf ein bisschen durch. Aber insgesamt kennt man die Abläufe sehr gut und das ist im Team alles auch schon gut trainiert und einstudiert worden.
Dann kommen wir im schwedischen Spital an.
Hallo! Thank you so much.
And where can we change then? Okay, can we leave the jackets in here and everything?
Deine Kamera, die muss ja jetzt bei der Entnahme vom Herz draussen bleiben.
Not allowed. If you're saying no, I mean, we have to accept it. Of course, we will. But
that was the rule from the hospital.
From the hospital, okay.
Du darfst von außen zuschauen. Wie muss man sich die Szene vorstellen, wenn so ein Herz entnommen wird?
Das ist eine stark abgekürzte Variante. Ausführlich ist Folgendes passiert. Ich schalte die Kamera ab und der Martin sagt, du gehörst zu uns, du kommst mit uns mit. Also folge ich am Herzteam ohne Kamera in der OP. Ich stehe abseits neben anderen Personen, die noch zuschauen. Und der gleiche hochgewachsene schwedische Arzt, der uns gerade erklärt hat, dass Filmen nicht erlaubt ist, erkennt mich trotz OP-Haube und Mundschutz sofort und wirft mich aus dem Saal.
Okay.
Ich kann von außen zuschauen und zeigt auf ein kleines Fenster.
Also, du bist also draußen. Wie muss man sich jetzt das vorstellen, wenn so ein Herz entnommen wird?
Im Operationssaal sind rund 30 Fachpersonen um den Spender versammelt. Sobald alle bereit sind, fängt die sogenannte Explantation an. Es ist 20 vor 2. Mehrere Chirurgen sind gleichzeitig am Werk. Jeder leitet das Organ frei, das er abholt. Weil die Organe näher beieinander liegen, ist eine enge Absprache nötig. Das Herzteam entnimmt dem Spender 1,5 Liter Blut für den Transport. Nachher wird steriles Eiswasser zur Kühlung in den Spender gegossen. Erst dann werden alle Organe von Blutzirkulation abgetrennt und entnommen.
Du beschreibst jetzt das sehr bildlich, das Eiswasser, das Blut. Wird dir nicht ein bisschen schlecht?
Es sind Bilder, die ich wohl nie vergessen werde. So viele Hände in einem Körper, dann der Moment mit dem Eiswasser. Ich bin selber ein Gefröhrli, darum ist das für mich schwierig auszuhalten. Mir läuft das kalte Rücken durchab. Aber abgesehen von dem ist mir nicht mulmig. Ich empfinde eher einen grossen Respekt vor der Person, die in dem Raum vor mir liegt. Die Person hat sich zu Lebzeiten bereit erklärt, im Todesfall seine Organe für andere herzugeben. Ich habe eher Ehrfurcht vor dieser Selbstlosigkeit. Ich habe das Gefühl, die Ehrfurcht und Dankbarkeit sehe ich auch in den Blick der Fachkräfte.
Was passiert mit dem Herz nach der Entnahme?
Der Juri legt das Herz in eine Schale auf Eis, er wechselt in den zweiten Operationssaal. Dort darf ich wieder dabei sein. Jetzt wird das Herz ans OCS angeschlossen. Zusammen nähen die beiden Chirurgen die grossen Herzkranzgefäße an die Schläuche, die die Kardiotechniker nachher mit der Maschine verbinden. Sobald das Blut vom Spender durchs Herz fließt, fängt es an zu krampfen und zu zucken. Als ich das sehe, verstehe ich den Begriff Herzflimmern. Der Juri legt Elektroden an und sagt, Fluss runter, Herz bitte nicht anlangen. Nach 2 Elektroschocks schlägt das Herz wieder. Und zwar in der Maschine.
Dass das alles technisch möglich ist, das ist schon ziemlich erstaunlich, oder?
Ja, das ist erstaunlich und faszinierend. Es ist ein kleines Wunder, wenn man das Herz so schlagen sieht. Dass das sogar Ärzte fasziniert, zeigt, dass ausgerechnet der Arzt, der mir gesagt hat, dass ich nicht filmen darf und mich aus dem OP geworfen hat, gegen die Spitalregeln verstoßt. Wo er das schlagende Herz sieht, zückt er sein Smartphone und sagt, wow, I'll take a video und fängt an zu filmen.
Okay.
Unglaublich.
Ihr verlässt am Nachmittag das Spital. Gehen wir nochmal zurück zu der Bettina Gredig in der Schweiz. Die wartet seit Stunden jetzt auf ihre OP. Wie geht es ihr?
Ja, die Bettina wartet weiter. Sie fühlt sich ganz ruhig, aber später kann sie sich trotzdem kaum an die Stunden erinnern. Mittlerweile ist auch die Tochter eingetroffen. Gemeinsam füllen sie etliche Formulare aus. Weil die Bettina während der Operation keinen Nagellack tragen darf, fährt die Tochter noch rasch in die Stadt und holt noch einen Nagellackentferner.
Ihr reist unterdessen mit dem Herz zurück. Wie muss man sich jetzt den Transport vorstellen?
Während der 20-minütigen Fahrt mit dem Krankenwagen gibt es tatsächlich Autos, die trotz Blaulicht-Sirene und energischem Hupen nicht Platz machen. Beim Umladen vom OCS ins Flugzeug müssen Anne und der Tobias sehr vorsichtig sein. Das Gerät darf nicht zu schräg gekippt werden, weil sonst der Blutfluss durch das Herz gestört werden könnte. Oder das Herz könnte auch verrutschen und das Gewebe beschädigen. Darum muss auch der Pilot aufpassen, dass er bei Start und Landung nicht zu steil fliegt.
In dem Moment, wo ihr abfliegt in Schweden, fangen jetzt auch in Zürich die Vorbereitungen für die Operation an.
Noch auf dem Rollfeld nimmt Martin Oliver Schmiadi das Telefon für und gibt seinen Kollegen in Zürich Bescheid.
In 2,5 Stunden sind wir bei euch im Saal.
Hat sich im Flugzeug die Stimmung verändert im Vergleich zum Morgen?
Ja, besonders für die Kardiotechniker. Sie sind jetzt ziemlich beschäftigt mit dem Steuerpanel, mit Probezeugen, mit manuellen Kontrollen vom Herz. Sie müssen jetzt unglaublich viele Parameter wie Blutdruck, Glukosespiegel, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Temperatur im Griff haben. Auch die Ärzte gehen immer mal wieder zum Herzführer. Eingreifen müssen sie aber nie. Es läuft alles wie am Schnürli. Der Juri hat noch mal Zeit für ein Interview.
Die Operation selber hat meines Erachtens noch sehr gut geklappt. Glücklicherweise hat das Herz, nachdem wir es an die Maschine angeschlossen haben, sehr schnell die Herzfunktion wieder aufgenommen. Und bisher sind alle Werte, die man messen, sehr gut. Und das Herz ist in dem Sinn durchblutet.
Das Herz schlägt also währenddessen in der Maschine weiter. Wie lange dauert es, bis ihr zurück in der Schweiz sind?
Der Retourflug dauert etwa 2 Stunden.
Gegen Abend kommt ihr wieder am Zürich Flughafen an. Was passiert nach eurer Ankunft?
Zum Zeitsparen erfolgt Passkontrolle auf dem Stellplatz vor dem Jet. Die Polizisten wollen auch meinen Pass sehen und ich sage, ich komme gerade. Ich bin aber mit Filmen so beschäftigt, dass sie nach mehrmaligen Fragen aufgeben und nur meinen Namen auf der Passagierliste kontrollieren. Und dann fragen sie, ob ich Drehbewilligung habe. Ich stocke kurz und befürchte, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Weil eine schriftliche Bewilligung für den Flughafen habe ich nicht. Maximal ein paar Mails von Swiss Transplant. Sie lassen uns trotzdem einsteigen und eskortieren uns mit Blaulicht aus dem Flughafengelände raus.
Gut, also die Drehbewilligung kommt euch in diesem kritischen Moment zum Glück nicht in die Quere. Ihr fahrt Richtung Spital, dort ist Bettina Gredig unterdessen im Operationssaal.
Genau, während der Rückfahrt wird das Herz von Bettina schon ausoperiert. Ihre Blutzirkulation übernimmt eine Herz-Kreislauf-Maschine. Ihr eigenes Herz hört nicht sofort auf zu schlagen. Es schlägt weiter neben ihren inneren Schalen auf Eis. Das erzählt mir eine Operationspflegerin im Nachhinein.
Was wird denn aus ihrem alten Herz? Sie hat ja eine Herzschwäche.
Das Herz, das Bettina während 56 Jahren mehr oder weniger zuverlässig begleitet hat, wird nicht achtlos entsorgt. Es wird steril verpackt und nach Belgien verschickt. Dort befindet sich ein Labor, das daraus Herzklappen für andere Patienten gewinnt.
Bettina Gredig bekommt währenddessen ein neues Herz.
Wenn wir es runtergekühlt haben, werden wir auch wieder diese Kardioplegie-Lösung geben. Dann wird das Herz wieder aufhören zu schlagen und wir halten es an. Dann nehmen wir es raus. Während das, was wir vorbereitet haben, entfernen, das heißt diese Klemme entfernen, die Nähte, die wir gesetzt haben, entfernen und dann ist es eigentlich ready zum Einnähen.
Das Mal bist du im Operationssaal dabei, du bist direkt dabei mit der Kamera beim Einsetzen. Wie läuft das ab?
Das mit dem Spenderherz passiert alles am Nebentisch. In der Mitte des Raums steht das Team, das die Transplantation durchführen wird. Zu dritten stehen sie und die Patientin versammelt. Vor Bettina ist kaum etwas zu erkennen. Sie ist fast komplett in Operationstücher gehüllt. Nur das Operationsfeld liegt frei. Im Brustkorb klafft eine 20 cm lange Wunde, aufgespannt mit einem riesigen Spreizer. Sobald der Chirurg Peter Risteski sagt, dass er parat ist, springt ihm der Martin vorsichtig ins Herz. Stich für Stich verbindet der Chirurg Blutgefäß mit dem neuen Herz, damit es möglichst schnell wieder durchblutet wird.
Fängt das im Körper sofort wieder an schlagen?
Ja, das Mal ist kein Elektroschock nötig. Sobald wieder Blut durch das Herz fließt, fängt es spontan an zu schlagen. Am 20 vor 9 ist das Herz eingesetzt. Und dann startet die Entwöhnung der Herz-Lungen-Maschine.
Wie viel hast du noch an die Maschine?
30%.
20%.
Wenn wissen die Ärzte, dass alles gut gelaufen ist?
Für das muss ich etwas ausholen. Zuerst waren ziemlich viele Personen im OP. So eine Herztransplantation scheint sogar in einem Transplantationszentrum etwas Spezielles zu sein. Wo das Herz von Herz-Lungen-Maschinen abgewöhnt war, ist es ruhiger geworden. Darum nehme ich an, dass das der kritische Moment ist. Wenn das Herz die Arbeit allein macht, kommt es gut.
Wir sind jetzt soweit fertig mit der Operation. Hat alles reibungslos geklappt. Im Moment ist es so, dass die Patientin noch ein bisschen Kreislaufunterstützung braucht. Das ist relativ normal nach so einer Transplantation. Jetzt in den nächsten Stunden wird man engmaschig kontrollieren. Und wir hoffen, dass der weitere Verlauf sich weiterhin so stabil gestalten wird und die Patientin innerhalb der nächsten 24 Stunden bereits aus der Narkose aufgeweckt wird.
Du bist etwa 14 Stunden vorher aufgebrochen. Was ist dir als Journalistin in dem Moment durch den Kopf gegangen, wo die Operation abgeschlossen war, wo das Herz eingesetzt war?
Du, ich bin einfach nur platt und müde gsi. Ich bin so erschöpft, dass ich sogar vergesse, das letzte Bild einzufangen. Das habe ich bis jetzt noch nie vergessen. Jetzt ist das Video halt ein bisschen abrupt fertig. Es wäre ziemlich einfach gewesen, um den Juri aus der Tür rauslaufen zu lassen oder die elektrische Tür schliessen zu sehen. Aber ich habe es verpasst.
In dem Moment war die Kamera aus. Wer übrigens die ganze Videoreportage möchte nachschauen möchte, wir verlinken die natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Amanda, wie gefährlich war eigentlich die Operation? Wie gross wäre die Chance gewesen, dass da etwas schief läuft?
Laut der Swiss Transplant Cohort Study ist das Risiko, kurz nach einer Herztransplantation zu sterben, besonders hoch. Die Überlebensrate sinkt ziemlich steil auf etwa 90%. Nachher flacht die Kurve ab. Ein Jahr nach der Transplantation leben noch 85%, nach 10 Jahren sind es noch 75%.
Wie viele so Herztransplantationen werden in der Schweiz pro Jahr durchgeführt?
Zum Beispiel im 2024 sind 47 Herzen in den 3 Herztransplantationszentren der Schweiz transplantiert worden.
Dass Ärzte so oft Reisen quer durch Europa auf sich nehmen, wie jetzt in eurem Fall, wie oft passiert das?
In den letzten 10 Jahren sind durchschnittlich 40 Organe pro Jahr aus dem Ausland importiert worden.
Eins von diesen Organen aus Schweden, das hat jetzt also seinen Weg gefunden zu der Bettina Gredig. Wann wacht sie wieder auf?
Sie erwacht am nächsten Tag, am Nachmittag etwa um 5 Uhr. Interessanterweise merkt sie sofort, dass etwas anders ist. Ihre Hände fühlen sich so geschwollen an. Mhm. Weil ihr früheres Herz so schwach war, hat sie immer kalte Hände gehabt. Und heute sind ihre Hände warm und teilweise immer noch geschwollen. Dafür passt ihr der Ehering jetzt wieder.
Wie geht es ihr heute? Das ist 8 Monate später mit ihrem neuen Herz.
Einmal habe ich sie daheim besucht und es ist ihr super gegangen. Ein anderes Mal hat sie mir geschrieben, sie habe eine Abstoßungsreaktion und sie sei wieder im USZ. Zuerst bin ich ein bisschen verschrocken, als ich sie aber am nächsten Tag im Spital getroffen habe, habe ich gemerkt, dass es ihr auch trotz der Abstoßungsreaktion ziemlich gut geht. Sie sagt immer noch viel besser als früher. Und sie und ihre Mann sind seit langem zum ersten Mal wieder in der Ferien am Meer. Ich würde sagen, jetzt kann sie wieder davon leben.
Amanda, wenn du jetzt zurückdenkst an das Erlebnis, was hat das bei dir ausgelöst, den ganzen Prozess zu begleiten?
Du, ich bin sehr dankbar, dass ich so etwas miterleben durfte und dass ich ein kleines Stück zur Aufklärung in diesem Bereich beitragen konnte. Ich bin fasziniert, was in der Medizin alles möglich ist und schlussendlich bin ich auch beeindruckt, wie viele Menschen ihr das Möglichste versuchen, damit eine Person weiterleben darf.
Danke vielmals, Amanda, dass du auch im Podcast nochmal von dem erzählt hast.
Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Wer die ganze Videoreportage von dieser Herztransplantation möchte schauen oder auch den Text dazu lesen, wir verlinken das im Beschreib zu dieser Episode. Man findet das bei uns auf der Homepage und in der App. Und wer sich für mehr Gesundheitsthemen interessiert, dem empfehle ich auch unseren neuen Newsletter «Santé». Dort drin findet ihr alles rund um Themen wie Ernährung, Medizin, Fitness oder auch Psychologie, zusammengestellt von unserer Wissenschaftsredaktion. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Amanda Arroyo. Und die Folge produziert haben Sibyl Hartmann und Sarah Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.